melden uns vom Abgrund. Nürnberg 1:2.
Das reicht aber nicht mehr, denn es ist vorbei.
Aber keines der letzten 6 Spiele gewonnen.
Rettet man sich in der Relegation und hält die Klasse.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abschiedscast. Mein Name ist Andreas und ich bin heute mit einem Gast da, ohne den Lasse, weil der Lasse ist krank. In diesem Sinne gute Besserung, Lasse. Liebe Grüße an den TSV Ilshofen und möge er erfolgreich in die Regionalliga Süd aufsteigen. Ich habe heute einen Gast, das ist der Steffen, auf Twitter bekannt als Bruddelei. Er hat einen Blog und Podcast ist noch da, oder Steffen?
Ja, erstmal hi Andi, schön, dass ich da sein darf. Der Podcast, der ist noch da. Ich habe nur eine leider bislang viel zu lange Schaffenspause eingelegt, die aber bald beendet sein wird. Das kann ich schon mal versprechen.
Sehr gut, da freut man sich drauf. Auf eine neue Folge Bruddelei. über was redest du in dem Podcast? Und erzähl doch erstmal ein bisschen über dich.
Ja, also wie du ja schon gesagt hast, mein Name ist Steffen. Im Internet findet man mich unter dem Synonym Bruddelei auf Twitter, @Bruddelei auf Instagram und dem ganzen Quatsch. Auch, also wenn man nach dem schwäbischen Bruddeln sucht und dann ein Ei hinten dran hängt, dann findet man mich. Ich mache hauptsächlich eigentlich einen Podcast über den VfB Stuttgart, also ganz grundsätzlich Fußball, aber hauptsächlich VfB. Das ist auch das, was ich per Twitter am ehesten bediene. Ich bin nicht mehr ganz so jung, aber auch noch nicht ganz alt. Mein Alter darf ruhig weiterhin ein kleines Mysterium bleiben. Ich bin im echten Leben da draußen Physiotherapeut, bin da auf Sportphysiotherapie spezialisiert und ja, seit mittlerweile über 30 Jahren leidgeplagter VfB Stuttgart-Fan. Und das ist ja in dieser Saison mal wieder sehr spannend und wahrscheinlich auch der Grund, warum ich heute zu Gast sein darf, weil leider befinden wir uns ja nicht im Kampf um Platz 10, sage ich mal.
Ach, Europa-Quali ist, glaube ich, noch drin.
Ist das überhaupt rechnerisch noch drin? Ich weiß es gar nicht.
Ich muss mal den Tabellenrechner anschmeißen. Also ich habe vor ein paar Wochen mal Spaß darüber gerechnet. Meister werden wir auf jeden Fall nicht mehr. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Also da wird die nächste Meisterschale noch ein bisschen warten. Vielleicht kriegen wir ja nächstes Jahr dafür eine Meisterfelge, wenn alles die Saison schief geht.
Ja, hoffentlich nicht.
Ja, hoffentlich nicht.
Gut. Kann ich darauf verzichten. Die eine reicht. Ja. Ich brauche nicht noch eine.
Ja. Oder den Relegationspokal nach Nico Willig.
Ja, am liebsten einfach jetzt ein paar Punkte und dann eine gemütliche nächste Saison auf Platz 12 oder so.
Boah, das wäre der Traum.
Ja.
Anyway, fangen wir mit dem Spieltag an. Fangen wir doch erstmal bei Bielefeld an. Bielefeld hat sang- und klanglos 3:0 gegen die Bayer 04 gegen den Bayer 04 oder die bei der TSV Turn- und Sportverein. Verdammt.
Also den, aber ich kenne niemanden, der den Bayer 04 Leverkusen sagt. Ich glaube, man sagt einfach nur die Pillen.
Die Pillekusen, genau, Pillekusen einfach. Genau. er hat 3:0 gegen Leverkusen verloren. Durch 2 Tore durch Diaby und 1 Tor durch den Wirtz, oder war das? Glaube ich. Nee, Alario, stimmt.
Alario.
Bielefeld hatte keine Chance. Nach Expected Goals 3,05 zu 0,3 ist relativ deutlich. Dazu wurde Gonzalo Castro erst eingewechselt, was wahrscheinlich ein Fehler war, meiner Ansicht nach. Aber gut, Frank Kramer weiß, was er tut. Die Sache ist die, Bielefeld kann sich das ja erlauben. Und wie denkst du, wie sicher ist Bielefeld jetzt im Kampf um den Abstieg?
Also Bielefeld ist ja schon die ganze Saison unten mit dabei. Und im Normalfall ist es ja so, wenn eine Mannschaft die ganze Saison schon so ein bisschen, ich sag jetzt mal böse, abkackt, dann denkst du ja immer, ja, ist gut, das sind die ersten, die auch im Kampf gegen den Abstieg wahrscheinlich irgendwie dann halt mit dazugezählt werden müssen zu den größten Abstiegskandidaten. Bei der Arminia sehe ich das aber nicht so. Bielefeld ist zwar schon die ganze Saison unter den letzten 8. Also ich glaube, die waren diese Saison noch nie höher als Platz 11 oder so. Man möge mich korrigieren, falls ich da falsch liege.
Nicht.
Aber man muss halt auch sagen, Bielefeld punktet auch schon die ganze Saison. Sehr konstant. Die hatten keine richtig krasse Schwächephase. Also nichts, was man jetzt nicht erwartet hätte. Ne? Die hatten durchaus mal, glaube ich, 5, 6 Spiele am Stück nur unentschieden oder so. Aber da wunderst du dich ja bei Bielefeld nicht. Dafür haben die aber halt ja, schon diese Saison 10 Unentschieden gesammelt. Das heißt, die wissen auch, wann es drauf ankommt, einfach mal einen Punkt zu hamstern. Die haben eine saustarke Verteidigung. Die haben erst 32 Gegentore bekommen, was mit Sicherheit an der echt guten Abwehr liegt. Einmal haben die mit Ortega für mich einen der ja, Top 3 oder Top 4 Bundesliga-Torhüter da hinten drin. Und dann haben die auch noch mit Pieper und wen gibt es da noch? Brunner, Joachim Nilsson. Die haben eine echt starke Verteidigung. Und vorne dann diese Saison auch ein paar, sag mal, Unterschiedsspieler mit zum Beispiel Wimmer oder Okugawa. Und das hat sich ja auch im Gegensatz zur letzten Saison so ein bisschen geändert. Letzte Saison, da hing ja immer viel von Ritsu Doan ab. Der ist ja wieder zurück nach Holland.
Ja,
Leider hätte ich sehr gerne beim VfB Stuttgart
ich
gesehen, aber
auch.
ich glaube,
Lass das
der war
Liebling.
eine, ja, der war, glaube ich, eine Kategorie dann zu hoch. Aber ich glaube, um deine Frage jetzt mit diesem langen Bogen zu beantworten, die Bielefelder sind für mich, also die werden wahrscheinlich auch die Saison irgendwie auf Platz 14 abschließen oder so. Also ich glaube nicht,
Ja.
dass die jetzt noch einen Sprung nach oben machen, aber ich glaube auch nicht, dass die noch einen Absturz hinlegen. Die werden am Saisonende irgendwie auf Platz 14 oder so sein und werden weiter ihre Punkte holen und die sehen wir nächste Saison in der ersten Bundesliga. Da bin ich mir sehr sicher, dass die jetzt gegen Leverkusen halt auf gut Deutsch abgeschissen haben. Das liegt einfach auch daran, weil Leverkusen halt gerade mit Moussa Diaby einen absoluten Cheat in der Offensive besitzt.
Ja, und auch Wirtz ist
Also.
auch richtig stark, Paulinho, Alarios oder so, für mich auch komplett unterschätzt. Und dann noch den Andrich,
Ja,
zukünftiger deutscher Nationalspieler.
auch schick darf man nicht vergessen. Ja, das sind,
Schicke
also
Spieler.
Leverkusen hat gerade in der Offensive, sind die halt brutal. Haben wir auch ja gegen den VfB gesehen, wo man ja lange Zeit irgendwie das Gefühl hatte, da könnte was gehen. Und am Ende schießen die uns aber halt aus dem Stadion, weil du
Ja.
halt irgendwie 4 Fehler machst und dann fängst du ja halt auch genau die Anzahl an Gegentoren ein.
Ja, das Ding ist bei Bielefeld, die haben 25 Punkte. Das sind zwei Punkte vor der Hertha aufs Platz 16 und 6 Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Und es ist, also Relegation können sie noch abrutschen, aber irgendwie fühlt sich in meinen Gedanken Bielefeld viel weiter weg an. Also für mich ist es so das Gefühl, so ab Platz 15 drüber ist alles sicher und die unter sich, die vier unter sich machen, die drunter machen das unter sich aus. Den Absteiger und den Relegationsplatzspieler. Genau. Aber Bielefeld, Stuttgart, sagen wir mal so, Stuttgart gewinnt 2 Spiele, Augsburg und Hertha gewinnen 1 und Bielefeld verliert die nächsten beiden. Dann ist Bielefeld wieder ganz unten.
Das kann sein, aber die Saison ist ja kein Sprint, sondern Marathon, ne? Und ich glaube, Bielefeld ist dieser 60-jährige Fuzzi, den du am Start auslachst und zwischendurch irgendwie komischerweise 4-mal wieder überholen musst
Ja.
und der am Ende halt trotzdem beim Marathon eine Minute vor dir ins Ziel läuft.
Die Schildkröte.
Genauso ist es ja. Und ich denke halt auch, weißt du, bei Bielefeld, da hörst du ja auch nichts. Also weil die sind ja völlig gechillt mit dem, wie sie in der Saison dastehen. Die wissen von Anfang an, hey, wenn wir in der ersten Bundesliga bleiben, ist es eh wieder ein halbes Wunder. Vor der Saison haben alle gesagt, naja, diese Saison abzusteigen wird ja richtig schwer, weil Bielefeld, Bochum und Fürth. Ja, jetzt guckst du dir an, ich meine, klar, Fürth. Da ist in Runde gespielt, Rückrunde ist auch nicht so schlecht. Aber Arminia ist für mich auch letzte Saison schon, da hast du einfach immer das Gefühl, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, mhm. die sich irgendwie gefunden hat, wo auch jeder weiß vom ersten Spieltag an, worum es geht.
Mhm.
Da ist keiner drin, der irgendwie meint, für die Galerie spielen zu müssen oder zu höheren Berufen zu sein. Und du hast halt einfach Spieler drin, die auch immer funktionieren. Ja? Also gerade diese zwei Eckpfeiler, sage ich mal, mit Ortega und Klos.
Ja.
Klar ist der Klos nicht mehr der Schnellste auf dem Bein, aber wenn du den halt reinschmeißt, das ist ja ähnlich wie der Petersen. Du weißt halt, was du bekommst. Du weißt, der kann seine Tore machen. Du weißt, der führt die Mannschaft. Und Arminia ist für mich einfach super, super stabil. Und deswegen glaube ich nicht, aufgrund der anderen Mannschaften, die da ja auch noch drinstehen. Ja, du hast ja lauter Chaos-Truppen da unten.
Ja.
Du hast Hertha, Augsburg, Gladbach, Wolfsburg, ja, die sind auch noch nicht durch. Und dann hast du halt noch Stuttgart und Fürth. Da werden sich mindestens zwei, eher drei oder vier Mannschaften finden, die schlechter sind, da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich auch. Nächste Woche wird doch tatsächlich Bielefeld gegen Augsburg spielen. Und ich denke, wenn sie das gewinnen, können sie eigentlich schon für die Bundesliga, für die weitere Saison Bundesliga planen.
Ja.
Also, das wird auf jeden Fall ein wichtiges Spiel für die Arminia Bielefeld.
Ist auch nicht weit weg. Ne? Also, ich meine, Bielefeld, dass die jetzt zu Hause gegen Augsburg einen Sieg holen können, sehe ich absolut im Bereich des Möglichen.
Gut. Soweit zu Bielefeld. Dann machen wir einen Sprung höher zu Gladbach, die sich seit ein paar Wochen auf dem freien Fall befinden und auf Platz 13 jetzt sind. Sie konnten gegen Wolfsburg, die auch relativ weit unten sind, einen Punkt retten in allerletzter Sekunde. Hätten noch fast gewonnen, aber dann hat der VAR eingegriffen und das, glaube ich, das entscheidende 3-2 aberkannt.
Mhm.
Denkst du, das ist jetzt so ein Rückenwind für das Spiel dann am Samstag gegen Stuttgart?
Ich hoffe nicht. Ich hab mir das Spiel angeguckt.
Mhm.
Wie ich alle Spiele der Konkurrenten komplett angeguckt habe. Normalerweise hasse ich das ja, auf andere Teams zu gucken und ich halte da gar nicht so viel drauf. Aber jetzt geht bei mir doch ordentlich die Muffe und ich gucke mir die Spiele an und ich muss sagen, Gladbach war ja in dem Spiel nahezu platt. Ja? Und der VAR, beziehungsweise das Schiedsrichterteam, hat Gladbach in das Spiel nicht nur zurückgeholt,
ja.
sondern die halt auch noch, also das Ding dass man den Elfmeter, an Kruse nicht pfeift, ne?
Ja.
Das ist für mich ein halber Skandal. Und das ist für mich auch tatsächlich irgendwie so ein bisschen das Thema des Spieltages. Dass man das ja immer wieder hat, dass man sich irgendwie beschwert, wenn Spieler sich fallen lassen. Kruse dribbelt da irgendwie die Gladbacher Hintermannschaft aus, wird zwischendurch von Kone echt ordentlich auf den Fuß gedappt. Lässt er sich fallen, gibt es Elfmeter, und weil er sich nicht fallen hat lassen, sondern halt erst zwei Schritte später fällt, gibt es dann, glaube ich, nicht mal ein Review. Und ich finde, das ist, wenn man sich jetzt gerade auch in der VfB-Bubble, da geht es ja auch manchmal heiß her, wenn zum Beispiel mit Alexi TBD haben wir einen Spieler, der schon immer wieder auch den Kontakt im Strafraum sucht und auch versucht, die Standards zu ziehen. Und da gibt es ja oft die Beschwerden, ja, wie er sowas machen kann. Da hast du dann keine Ehre, weil du nicht weiterläufst und so. Aber du musst halt auch sagen, du wirst ja von den Schiedsrichtern dazu angehalten, dich fallen zu lassen.
Ja.
Und jetzt im Abstiegskampf muss man halt sagen, hätte Kruse sich fallen lassen, hätte Gladbach verloren, wäre Maxence Lacroix im Sprint nach hinten mit seinem dummen Arm vom Gegenspieler weggeblieben, hätte er keine rote Karte bekommen, hätte Wolfsburg wahrscheinlich gewonnen. Also an dem Spieltag ist, oder bei dem Spiel ist viel gegen Gladbach, gegen Wolfsburg gelaufen. Ich hatte das Gefühl, dass da auch die Schiris doch sehr viel Einfluss auf das Spiel genommen haben.
Ja, wobei die Statistik ja sehr für Gladbach spricht dazu. Also alleine 26 zu 6 Torschüsse für Gladbach ist schon hart. Vielleicht hätten die das auch wirklich auch verdient gehabt, dann danach noch zu gewinnen. Aber du hast recht, das mit den Elfmetern ist so eine Sache, die zieht sich schon durch die ganze Saison. Wir können ja davon ein Lied singen als VfB-Fans. Auch mit dem VAR immer wieder dämliche Entscheidungen nicht nachvollziehbar sind. Wenn in der einen Partie so entschieden wird und in der nächsten Partie ist es dann so, genau wie du sagtest mit TBD, man hat das Gefühl, man muss den VfB-Spieler die Beine brechen, damit man Elfmeter bekommt. Auch letzte Woche gegen Bochum bei Endo, das war, das haben wir alle noch abgenickt, obwohl das auch ein klarer Elfmeter war.
Ja.
Aber das ist so das. Bitte?
Ja, also um kurz auf die Statistiken zu sprechen zu kommen, hast du recht. Ja. Also die Statistiken sprechen fast alle für Gladbach. Finde aber, das hat sich also im Spiel sah das nicht so aus. Gladbach ist da erst ab der, boah, gefühlt erst so ab der
Ab dem Platzverweis.
60., 70. Minute, genau, sind die dann richtig stark geworden. Aber davor, trotz dem Anschlusstreffer in der 42., glaube ich, waren die für mich eigentlich schon weg, weil Wolfsburg immer wieder in recht aussichtsreichen Positionen an den Strafraum rankam. Und Gladbach ist halt echt, also Gladbach spielt diese Saison katastrophal. Und deswegen weiß ich auch nicht, ob so ein Spiel wirklich als Rückenwind herhält, weil ich die Mannschaft auch charakterlich als nicht so stark einschätze, ehrlich gesagt.
Ist halt keine so Mannschaft, die für den Abstiegskampf gemacht wurde. Also genauso wie Wolfsburg. Ich meine, Gladbach war ja schon eine der formschwächsten Mannschaften der letzten Wochen. Und dass du ein 2-0 so aufgibst, auch klar durch die Rote, aber trotzdem hätte Wolfsburg das auch sicher nach Hause fahren können. Jetzt haben sie es, glaube ich, auch seit einigen Spielen nicht mehr gewonnen. Was sagt das jetzt? Ah, wobei, die haben gegen Frankfurt gewonnen. Ja, stimmt. Dann, okay, ich nehme es zurück. Die haben zwar gegen Frankfurt und gegen Fürth gewonnen, aber das auch mehr mit Glück als Verstand, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, sie wirken auch nicht so stabil. Wer weiß, was da auch zukommt. Vielleicht können die noch so wie Bremen letztes Jahr so runterrutschen, und die Ironie ist ja, dass es der gleiche Trainer ist wie Bremen letztes Jahr.
Ich würde gerade sagen, die Hoffnung liegt auf Florian Kohfeldt.
Ja, er hat auf jeden Fall Adi Hütter den Job gerettet. So muss der VfB sich nicht auf nur einen Trainer vorbereiten, weil ich glaube, hätten die das verloren, hätte Gladbach den Adi Hütter rausgeworfen. Also, no doubt.
Das kann gut sein. Also ich denke auch, dass weder Kohfeldt noch Hütter gute Trainer für die untere Tabellenregion sind. Gut, ich meine, Kohfeldt halte ich in keiner Tabellenregion für einen guten Trainer. Ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, dass beide Teams noch abrutschen können. Bei Gladbach sehe ich halt ganz krass diese Diskrepanz zwischen Qualität, also theoretischer Qualität und dem, was sie auf dem Platz zeigen. Ich finde, was man bei Gladbach extrem sieht, ist, dass Spieler wie Thuram oder Embolo, gerade die zwei, die jetzt getroffen haben, dass die aber schon die ganze Saison unfassbar ihre Form hinterherrennen. Und ich habe das Gefühl, dass ganz viele Spieler dort, also dass Gladbach ein bisschen gerade das bei einigen Spielern durchmacht, was wir vor ein paar Jahren hatten, als zum Beispiel Kostic und Tidavi sehr offensichtlich immer nur dann gut gespielt haben, wenn viele Kameras auf sie gerichtet waren, also wirklich für die Galerie gespielt haben und ansonsten halt abgekackt haben. Also das heißt, ein paar coole Dribblings gezeigt haben, aber die 5 Meter zurück, die wollte man dann nicht laufen. Und vor allem bei Embolo habe ich das Gefühl, dass der keinen Meter zu viel läuft. Und das kann dich halt echt potenziell killen. Und bei Wolfsburg ist halt, ja, ich halt von Kohfeldt halt wirklich überhaupt gar nichts. Ich finde auch, Wolfsburg spielt nicht gut. Die haben jetzt gerade mit Jonas Wind haben die einen richtig guten Kerl geholt. Haben natürlich auch schon ein, zwei sehr, sehr stabile Spiele, wie zum Beispiel Kun Kastels. Aber Wolfsburg ist halt auch nochmal ein bisschen heißerer Ofen, weil ich glaube, bei Wolfsburg hat man schon aufgrund der hohen Ausgaben das Selbstverständnis, eigentlich um die Champions League mitzuspielen. Ja. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, dass eine der beiden Teams auch noch tief unten reinrutscht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Letztes Jahr war ja Wolfsburg auf Platz 4. Mhm. Und dann haben sie Oliver Glasner entlassen. Wieso, weiß ich bis heute nicht. Habe ich bis heute nicht verstanden. Anscheinend interne Probleme, aber ja, wieso? Das werde ich nie verstehen, dass man einen Trainer entlässt, der einen auf den Champions League Platz führt. Mhm. Also, die Suppe haben sie sich selber eingebrockt, ein Stück weit. Und ganz ehrlich.
Definitiv.
Bitte?
Definitiv.
Ja. Und ich hoffe sehr, dass Wolfsburg. Also wenn ich mir zwei Absteiger wünsche, dann ist es Fürth und Wolfsburg. Einfach Wolfsburg, weil es ist so unsympathisch. Also ich finde, die Mannschaft ist halt auch so ein, allein Max Kruse, okay, einerseits finde ich es cool, dass er so ehrlich ist und sagt, hey, ich bin dahin gegangen wegen des Geldes und sonst nichts. Aber dann finde ich auch noch so, keine Ahnung, Bono, nachdem er hier getroffen hat und so hässlich gejubelt hat, weil es gegen Gladbach ist, gegen sein ehemaliges feines Team, so als Ex-Kölner, dann finde ich Riedle Baku auch immer so, hat so eine ziemlich arrogante Art zu spielen. Ja, also von mir aus könnte ich absteigen, hätte kein Mitleid. Bei Gladbach habe ich schon ein bisschen Mitleid. Die haben ganz viele spannende Spieler, finde ich. Aber so ein Stück weit schießt sich das so ein bisschen sich selbst ab, dadurch, dass sie gegen Hütter, dass sie für Hütter 7 Millionen ausgegeben haben. Mhm. Rächt sich das Ganze.
Ist wirklich, wirklich verrückt, ja. Mhm. Also ich meine, bei die Sache bei Wolfsburg wegen dem Trainerwechsel war ja wohl, also ich meine, du hast ja halt Jörg Schmadtke. Mhm. Und Jörg Schmadtke ist halt, glaube ich, jemand, der ja, keine Ahnung. Also ich glaube, der Typ kann schon ein ganz schönes Arschloch sein. Dann hast du mit Marcel Schäfer jemanden, dem ich jetzt nicht zu viel Kompetenz irgendwie zusprechen würde, und halt Florian Kohfeldt genauso eine Flitzpiepe. Also ich denke auch, dass die Trennung von Glaser da ein ganz großer Fehler war. Und dann halt so viel, ach Quatsch, jetzt wollte ich gerade was völlig Falsches sagen. Also die Trennung war auf jeden Fall ein Riesenfehler, und da jetzt dann zuerst Van Bommel zu holen, der halt auch sehr, sehr meinungsstark ist.
Stimmt, die hatten noch Van Bommel.
Genau, die haben Van Bommel geholt. Dass das mit Jörg Schmadtke nicht klappt, war mir irgendwie relativ schnell klar. Und dann Florian Kohfeldt zu holen, jemand, der gezeigt hat, dass er eine Mannschaft zumindest mal mittelfristig nicht weiterentwickeln kann, habe ich für einen richtig dämlichen Move gehalten. Mhm. Bei Gladbach hast du, wie du sagst, das Ding, ja, die haben unendlich viel Kohle für ihren neuen Bundesliga-Trainer ausgegeben, und dadurch bist du natürlich auch ein bisschen gefesselt in deiner Handlungsweise. Du kannst ja nicht nach 10 Spieltagen wieder vor den Hof setzen, weil dann hast du halt einfach, weiß nicht, der wird, wenn die 7 Millionen Euro Ablöse gezahlt haben, dann wird er bestimmt auch seine 3 Millionen im Jahr verdienen. Ja. Weiß nicht, ich glaube, der hat einen 3- oder 4-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und dann hast du halt innerhalb von ein paar Wochen mal kurz 20 Millionen in Sand gesetzt. Mhm. Also hoffst du natürlich, dass es irgendwie klappt. Aber man sieht ja, dass es nicht klappt. Ich glaube, dass Hütter einfach auch keiner ist, der Spieler brutal irgendwie da unten aus dem Keller raus motivieren kann. Ich glaube, das ist eher einer, der so ein bisschen über sein Spielverständnis kommt. Und wo die Spieler schon eine gewisse professionelle Einstellung einfach mitbringen müssen. Oder du brauchst halt jemand anders, der denen den Marsch bläst. Bei Frankfurt hattest du da ja mehrere. Aber ja, scheint auch nicht zu funktionieren. Wir müssen, also als VfB-Fan, euren Abstiegscast hören ja nicht nur VfB-Fans, aber als VfB-Fan muss man wirklich hoffen, dass eine der beiden Mannschaften die Kurve nicht bekommt. Und wenn ich mir jetzt eine aussuchen müsste von den beiden, wäre es auch Wolfsburg. Ja, die waren mir zuletzt sympathisch nach ihrem Aufstieg damals mit Roy Preger noch. Da wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr so dran erinnern können. Es ist ein also eine wie sagt man, eine Firmenmannschaft.
Werkself.
Werkself, genau. Brauche ich nicht. Es gibt aber auch Mannschaften, die ich mir noch weniger in der Bundesliga wünsche, muss ich sagen, als Wolfsburg.
Das ist sowieso, wenn ich da auf Platz 4 und Platz 6 schaue. Oder auf Platz 7.
Ja.
Gut, gehen wir dann gleich weiter nach Augsburg. Haben einen Punkt gegen Borussia Dortmund geholt. Und ich bin ehrlich, ich hasse Dortmund. Ich hasse dieses Team. Jedes Jahr kommen die in die Bundesliga, sagen, boah, dieses Jahr greifen wir die Bayern an. Das wird unser Jahr. Und ganz Deutschland denkt sich, boah, endlich hoffentlich ein spannendes Meisterschaftskampf. Und dann spielen die 1-1 gegen Augsburg. Und mit einer Körpersprache, das ist denen doch scheißegal mittlerweile. Die wollen doch nicht Meister werden. Also, dass sich die Elf gucken. Und eine Sache, und es ist mir egal, wie Hot Take das ist, ohne Haaland wäre die mittelmäßiges Team. Da würden die auf Platz 10 rumgurken. Nur durch Haaland haben sie diese Upside, weil er einfach die Dinge macht. Aber sonst, sorry, es ist keine gute Mannschaft. Und ich schaue mir die Mannschaft von BVB an und wünsche mir so manchmal so dieses 11, 10, 11, 11, 12 Dortmund zurück, was Spaß gemacht hat, was keine bekannten Spiele hatte, mit Kagawa, mit Lukas Barrios damals, mit Schmelzer, mit Großkreuz, die da die Liga gerockt haben, und jetzt holen sie sich irgendwelche Stars wie Witzel, Hummels, den sie für 30 Millionen von den Bayern zurückgeholt haben, der sich sogar von Koulibaly abkochen lässt, oder keine Ahnung, dann diese Hoffnung auf Moukoko, weil, keine Ahnung, vielleicht wird aus dem was, aber der Typ ist mir, glaube ich, auch ein bisschen viel zu überhyped. Dieser Tag wird mir wahrscheinlich übel nach hinten schießen, aber ist egal, ich bin gerade in Rage. Dahoud, den sie von Gladbach geholt haben, auch tonnenweise Geld für den ausgegeben haben. Und dann ihre drei Schweizer Torhüter. Gregor Kobel, tut mir so leid. Dann dahinter Marvin Hitz, okay. Und dann kriegen die nicht mal Roman Bürki weg, weil der zu viel Geld will. Und das zeigt halt auch schon wieder dieser Charakter dieses Teams. Also, mir ist Dortmund mittlerweile so unsympathisch, dass es mir eigentlich mittlerweile egal ist, ob Bayern oder Dortmund Meister werden.
Ach. Ja, also ich kann dir insofern zustimmen, dass Dortmund nicht mehr, also ich finde dieses Geschwätz von Bayern, Jäger Nummer 1, ich glaube, das könnten die sein, wenn die nicht so, und das ist wahrscheinlich auch ein heißer Take, ja, wenn die nicht so unfassbar mentalitätsschwache Führungsspieler hätten. Ich finde, dass, also wenn du eine Mannschaft um einen Kapitän Marco Reus aufbaust, der mit Sicherheit mit 20 die Anlagen zu einem absoluten Weltklasse-Spieler bei einem absoluten Weltklasse-Team hatte, klar, Verletzungen haben ihn zurückgeschmissen, aber ich glaube, das ist halt auch ein Typ, der einfach nicht diesen letzten Killerinstinkt hat. Nee. Das sehe ich bei Hummels genauso. Das sehe ich auch bei einem Witzel so. Ja, auch der galt ja, als er noch in seinen jungen Jahren war, als absolutes Megatalent und wechselt dann halt nach Russland.
Nach China ist er sogar, glaube ich, gegangen, oder?
Oder so, ja. Julian Brandt ist für mich exakt dieselbe Nummer.
Ja.
Thorgan Hazard, genau dasselbe. Das sind alles unfassbar begabte Jungs, denen aber für mich, also es hat einen Grund, warum die bei Dortmund sind und nicht bei Bayern, um es jetzt mal so zu sagen. Ja, und da fehlt einfach dieser letzte, die letzten 2%, den Gegner auch in der 92. einfach noch eins reindrücken zu wollen. Alles für den Erfolg zu machen. Bei Haaland sehe ich das. Und das sehe ich absolut ähnlich. Wenn der nicht da wäre, dann würde Dortmund ein Stück zumindest mal schlechter stehen. Ich weiß nicht, wie viel, weil du auch nie weißt, ob nicht vielleicht Malen dann einfach ein bisschen besser in die Bundesliga noch gestartet wäre. Den sehe ich tatsächlich ganz gerne. Aber ich glaube, die würden zumindest mal hinter Dortmund, vielleicht sogar auch noch hinter Leipzig stehen.
Du meinst hinter Leverkusen, weil Dortmund kann nicht hinter Dortmund stehen.
Ja, du hast völlig recht, hinter Leverkusen, sorry.
Ja, gut. Augsburg erkämpft sich einen Punkt. Schießt er den Ausgleich in der 78. Minute genau. Die war noch ein Stück weit, fand ich, aggressiver. Die waren auch geiler auf das 2-1. Dortmund, das war irgendwie so gefühlt, dass sie Freundschaftsspiel spielen, so scheißegal. Aber Augsburg hatte Bock und ja, die hätten das vielleicht sogar verdient gehabt, das 2-1 zu erschießen und retten einen Punkt und halten so Stuttgart wieder auf den alten Abstand auf 6 Punkte. Nicht 6 Punkte, Quatsch, auf 4 Punkte. Und kommen durch den Punktgewinn auch auf Platz 15 und sind dann das erste Mal seit einigen Spieltagen jetzt mal auf einen Nicht-Abstiegsplatz und Nicht-Relegationsplatz. Und das mit dem Trainer Markus Weinzierl, der in Stuttgart keinen guten Ruf genießt, um es mal nett zu formulieren. Was denkst du, wohin führt der Augsburger Weg? Denkst du, die können es vielleicht doch noch schaffen oder kann Stuttgart und Hertha sie noch einholen?
Oh Mann.
Oder ziehen sie vielleicht an Wolfsburg vorbei? Entschuldigung.
Also, wohin führt der Augsburger Weg? Boah, ich weiß nicht, gibt es da einen Weg? Ich gucke mir die ja oft an und ich finde halt, mal hast du das Gefühl, die haben es nicht gepeilt. Jetzt gegen Dortmund hast du wieder das Gefühl, die haben es gepeilt. Ja, dann die ganze Scheiße mit Pefi.
Der übrigens eine 5-0-Bewertung hat, laut Kicker.
Ja, also, ich meine, mir tut der Junge ja leid. Der kann ja auch nichts für den ganzen Hype, der da um ihn gemacht wird. Und, keine Ahnung, ich kann es nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, dass ich Weinzierl mit Kohfeldt und Korkut für den schlechtesten Coach in der Bundesliga halt. Darauf beruht meine Hoffnung. Bei Augsburg ist es aber auch so, dass die einfach ein paar Spieler haben, die immer stabil ihre Leistung bringen. Ob es für den Rest von der Mannschaft dann reicht. Also Augsburg ist für mich ehrlich gesagt schon heißer Abstiegskandidat. Wobei ich die Mannschaft, zu der wir dann gleich kommen, als doch nochmal deutlich abstiegsgefährdet sehe. Also wenn ich jetzt mal tippen müsste, wen der VfB noch einholen könnte, weil ich, wie gesagt, ich spreche ja immer aus der Perspektive eines VfB-Fans, dann würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall die Hertha einholen und entweder Augsburg oder Gladbach.
Optimistisch. Also, kurz noch zu Augsburgs Restprogramm. Ich finde, sie haben mit das Einfachste, also spielen gegen Bielefeld, Mainz, gegen uns, also gegen Stuttgart. Dann spielen sie gegen Wolfsburg. Dann spielen sie gegen Bayern, okay. Dann spielen sie aber gegen Hertha, gegen Bochum, gegen Köln, was nochmal schwerer wird, dann Leipzig und am Ende nochmal gegen Fürth. Also ich finde, das ist schon ein sehr, sehr dankbares Restprogramm für die Fugerstädter. Vielleicht werden die doch ein bisschen glücklich. Also ich glaube tatsächlich, dass Augsburg die Klasse halten wird. Weil es einfach zwei schlechtere Mannschaften gibt. drei. Unter anderem zu der Mannschaft, zu der wir jetzt kommen, zu der Hertha, zum Hertha Berliner Sportclub. Und kurzer Fun Fact, ich habe letztens eine Fußball-Manager-Karriere gestartet mit Hertha. Also nur einfach zum Schauen, auf was ich Bock habe. Und die erwarten Champions League im Spiel. Also die wollen, dass du Champions League erreichst.
Mhm. Ja. Du bist ja nicht so weit weg von der Realität.
Nicht so weit weg. Der Trainer, Teil von Korkut, auch sein Sympathieträger in Stuttgart, immerhin punktetechnisch immer noch der erfolgreichste Trainer der VfB-Geschichte. Das darf man nicht vergessen.
Ist das tatsächlich so?
Ja, also ich glaube, es ist so. Ich glaube, das war da damals schon, als wir ihn entlassen haben. Und ich glaube, das ist immer noch so. Aber ich google mal. Warte. Punkte, Trainer. Gibt es da eine? Punkteschnitt der Trainer von VfB bis 2019. Okay. Also bis 2019 war das noch bei... war er tatsächlich nur der drittbeste Trainer. Dann nehme ich das zurück. Aber ich glaube, vielleicht die Saison, wo er bei uns war, also die erfolgreiche Saison, da war er so erfolgreich.
Das kann gut sein. Genau. Also ich meine, dritthöchste Punkteschnitt bis 2019 ist ja trotzdem heftig, ja. Also wir haben ja auch ein paar Meisterschaften auf der Uhr, ne?
Ach, lang ist es ja.
Ja, ja.
Ja. Ich wünsche mir meist bei die Nullerjahre zurück, ganz ehrlich.
Ich glaube, das tun gerade alle.
Ja. Griechenland
nicht nur fußballtechnisch.
Kein Krieg, kein Corona. Kein Rasenball Sport Leipzig und kein TSG Hoffenheim. Good times. Anyway, zurück zu der Hertha. Wo habe ich jetzt den Tab mit dem Spiel? Die haben 3-0 gegen den SC Freiburg verloren und ich fand, das war ja, das sah sehr mühelos aus für die Breisgau, obwohl jetzt hinterher haben die gleich viele Torschossen, also 16-18, aber ich fand, dass der Freiburger Sieg nie so richtig gefährdet war. Okay. Was sagst du zu dem Spiel?
Also, habe ich ja tatsächlich ein bisschen anders gesehen. Also, du hattest zwar den Elfmeter, war das, glaube ich, das 1-0, der keiner war. Also den Grifo verwandelt hatte, den hatte Solle rausgeholt und da muss man wirklich sagen, rausgeholt, weil wie heißt der nochmal, der junge Verteidiger Gechter,
genau.
Von der Hertha, ihn ja wirklich, also das war ja fast keine Berührung, die da stattgefunden hat, das hat man ja aus der wie heißt denn diese Perspektive, die quasi aufs Tor schaut, hat man das dann doch gesehen.
Hinter Tor
aus der ersten Perspektive dachte ich mir noch, ja, klarer Elfer. Und aus der anderen Perspektive dachte ich mir, ey, nee, das war eigentlich fast eine Schwalbe. Aber danach fand ich die Hertha eigentlich sogar ein Stück weit giftiger oft.
Echt? Also ich fand...
In den letzten Spielen auf jeden Fall.
Ich fand ja klar giftiger Bart auch, weil bei Freiburg das auch so ein bisschen zugelassen hat. So, die haben das eher so kontrolliert, so ein bisschen den Gang runtergefahren, weil hätte mir jemand gesagt, dass Hertha das noch dreht, hätte ich das nicht geglaubt. Also wenn, dann hätten die irgendwie so einen Lucky Punch Tor gemacht und dann ist es immer schwieriger für so eine Mannschaft, wie Freiburg, wenn sie das Spiel versuchen zu kontrollieren, Gang runterzufahren, dann diesen Gang wieder hochzuschalten und dann ist dann die andere Mannschaft zum Vorteil, aber ich fand, da waren die echt nicht so gefährdet und so.
Also ich weiß nicht, ich fand, Hertha hatte ja schon dann so ein, zwei Chancen noch, die ganz cool waren. Klar, auch viel Quatsch gespielt und du hast natürlich auch von Freiburg große Chancen gehabt. Man muss halt auch sagen, Hertha ist ja mit einer Rumpf-Elf angetreten.
Ja, stimmt, das war noch.
Mit Lotka im Tor, der aber ein Riesenspiel gemacht hat, trotz 3 Gegentoren. Und da kann man jetzt raus, dass er nächste Saison jetzt für Dortmund spielt. Auch eine coole Sache.
Ich verstehe diesen Wechsel. Ich verstehe diesen Wechsel aus Dortmunder Sicht nicht. Du hast dir schon einen jungen, tollen Torwart geholt mit Kobel und dann holst du dir noch einen jungen und Nachwuchstalent-Torwart.
Also ich glaube, der Lotka ist tatsächlich für die Regionalligamannschaft von Dortmund geplant und nicht, also war nie für die Bundesligamannschaft geplant, weil er ja auch bei der Hertha bislang völlig chancenlos war und zumindest im Kicker hat sein Berater wohl gesagt, dass es da auch bislang, ich glaube, sein Berater ist sogar Florian Kringe, ja, ehemaliger Dortmunder, der hat auch gesagt, dass es halt seitens der Hertha bislang nicht mal Gespräche gab. Also dort hat man, bis man denen gesagt hat, hey, nächste Saison spielt der Junge übrigens für Dortmund, hat das die Hertha überhaupt nicht gejuckt. Und also so krass hat den, glaube ich, noch keiner gesehen, aber wie gesagt, hat ein gutes Spiel gemacht und wäre natürlich mal was gewesen, wenn die Hertha jetzt endlich mal, also sagen wir mal, der hätte die nächsten zwei Spiele auch noch so gehalten, dann hätten die endlich mal einen ordentlichen Torhüter drin gehabt, weil Schwolo bringt es ja irgendwie bei Hertha nicht so richtig.
Ja, dann nehme ich meinen Einwand zurück. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass der so anscheinend Talent sein soll. Dann nehme ich diesen Einwand zurück. Ich bin jetzt gerade auf seiner Transfermarktseite und der hat auch schon gefühlt jeden Verein im Westen so durchgemacht. So. Also Schalke nur Duisburg, genau. Von der Duisburg-Jugend zur Schalke-Jugend, zur Rot-Weiß-Essen-Jugend, zur Leverkusen-Jugend und dann zu Hertha. Und jetzt zu Dortmund. Der Typ ist gerade mal 20. Also auch schon alles gesehen in Deutschland. Was genau, man nicht
sehen möchte. Sagen, der nimmt halt alles mit, ja. Ja. Kann jetzt aus seinem reichen Erfahrungsschatz schöpfen.
Ja, echt. Also, aber er hat ein gutes Spiel gemacht, ja. Kann man sich nicht beschweren. Und wer weiß, vielleicht wird aus dem was der nächste Roman Weidenfeller.
Das wäre es, ja.
Und Kobel kommt zurück nach Stuttgart, dann in die dritte Liga.
Ach, um Gottes Willen. Verschrei's nicht.
Ich verschrei's nicht. Eins möchte ich noch bei Berlin mängeln. Askasiba hat nicht gespielt. Deswegen haben sie auch verloren. Der Typ wird immer einen Platz in meinem Herzen haben. Also, ich glaube, deswegen ist das einzige Grund, wieso ich Hertha spiele, schon ist, weil ich Askasiba zu sehen möchte, wie er Fußball spielt.
Ja, okay, aber da dürftest du dann eigentlich gerade nicht gucken, weil Fußball spielen kann, das fand die ja nicht.
Er ist der Fußballzerstörer, der perfekte genau. Sechser.
Aber weißt du, wann das Spiel gekippt ist? So richtig?
Sagst du es mir?
Also es gab ja einen Schlüsselmoment in der 78. Minute, nämlich die Hereinnahme von Davy Selke. Wie scheiße kann ein Spieler sein? Also, ich weiß ja nicht, aber der Typ, der ist sowas von ein schlechtes Omen für die Hertha. ich weiß nicht, wie viel Kohle haben die für den Kerl gezahlt? 11 Millionen oder so?
Mhm. Ja, stimmt.
Also es ist wirklich eine Karikatur eines Bundesligaspielers. Und es gab vor einigen Jahren wirklich große, große Unkenrufe, gerade in den Transfermarktforen und so beim VfB, weil Davy Selke ja eigentlich mal, also der hat ja in der VfB-Jugend gespielt, der kommt ja hier aus der Region.
Und bei den Kickers.
Genau, und da wurde eben gesagt, ja, wie konnte man so ein Riesentalent übersehen? Ja, der hat ja auch hier U16 bis U21 alles gespielt und auch U21 recht erfolgreich. In der U19 hat er, glaube ich, alles wirklich weggeschossen. Ja, hat dann seinen Durchbruch bei Bremen und dann bei Leipzig so geschafft. Ne? Also bei Bremen die ersten Tore geschossen, dann zu Leipzig gegangen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie damals wirklich spekuliert wurde, als es bei Leipzig nicht so ganz geklappt hat, warum man den eigentlich nicht wieder zum VfB holt. Und ich dachte mir damals schon so, nein, der Typ ist wirklich nur ist eine Pfeife. Ja.
Und das war, glaube ich, zu der Zeit, wo Simon Terodde und Daniel Ginczek.
Ja, genau. Also, da wurde halt, brauchst du ja irgendwie einen Ersatz für Daniel, weil der so verletzungsanfällig ist. Wobei Davy Selke ja jetzt auch nicht unbedingt verletzungsfrei in seiner Karriere war. Ja, und dann ist er, wie war das nochmal? Der ist zur Hertha irgendwie für massig Kohle und dann doch wieder irgendwie für Geld nach Bremen und dann doch wieder zurück zur Hertha oder irgendwie sowas.
Ja.
Und ja, der Kerl funktioniert halt einfach null. Also ich glaube, das Einzige, was er in den letzten Jahren groß erreicht hat, war sein Affensprint gegen Silas. Als der dieses angebliche Zeitgeschinde beim Torschuss.
Ja, gemacht. Ich erinnere mich.
Ja. Das absoluter Trottel, der Typ.
Durchschnittsnote übrigens 4,7 laut Kicker.
Ja. Das sagt, wie viele Tore hat er diese Saison geschossen? Eins?
Ein Null? Tor, genau.
Ja. Ja. Hättest du auch mich in den Sturm stellen können.
Also, ja, David Zeig ist so ein Meme-Spieler. Da hat Lars Winters wohl sein Geld sehr gut eingelegt, muss man noch sagen.
Ja, der Winters, ey. Stell dir mal vor, du hast einfach 400 Millionen und setzt die in die Hertha.
Ja.
Du bist schon schief gewickelt.
Ich ja, Bobic. Ich
hab kein Hertha-Fan, ne? Aber
bitte?
Ich glaube, das hört kein Hertha-Fan, aber
ich habe Mitleid mit Hertha tatsächlich. Also ich mag ja die Hertha. Irgendwie habe ich Sympathien für dieses Team. Und es tut mir auch schon weh, es zu sehen, wie sie gerade so abstinken und so eine mehr oder weniger Lachnummer der Republik werden. Ich meine, es hat sich so mit Pauken und Trompeten angekündigt, dass das passiert, als der Windhorst eingestiegen ist und erstmal den Klinsmann installiert hat.
Hm.
Ja, und das hat sich so angekündigt. Da wusstest du, okay, hol das Popcorn, das wird lustig. Und ja, Hertha ist jetzt, steht jetzt schlechter als davor, haben jede Menge Geld verbrannt. Diesen einen Spieler aus Milan geholt, den Piontek, glaube ich, heißt der Piontek.
Piontek, ja.
Wo es hieß, alle, boah, jetzt macht Hertha ernst, so, und dann ist jetzt wegverliehen und mit Kaufpflicht oder Kaufoption nach Florenz mit Verlust. Ja. Und die stehen jetzt im Trümmerhaufen und werden wohl dann im Sommer dann Neustart wagen. Und Gerüchte zufolge soll dann Niko Kovac kommen, der ehemalige Hertha-Spieler. Und mal sehen, was dann wird. Ob es überhaupt in der Bundesliga dann weitergeht, weil Hertha ist jetzt tatsächlich tabellarisch jetzt nicht mehr ganz so gut dargestellt. Eine Niederlage mehr und sie sind auf einem sie sind schon auf einem Relegationsplatz. 4 Punkte vor dem VfB. Und Bobic hat dann erstmal dem Korkut eine Jobgarantie gegeben. Ist das jetzt sicher oder ist es eher wie die reschkische Wahrheitsbeugung bei Bobic? Was sagst du?
Also ich glaube ja auf der einen Seite schon, dass ich finde ja, Moment, ich muss anders anfangen. Das erste große Idol meiner Kindheit, fußballbezogen, war Freddy Bobic. Ich habe tatsächlich irgendwann mal losen E-Mail-Kontakt mit Freddy Bobic gehabt.
Echt?
Oh ja, das ist auch lange her. Da hat er gerade in England gespielt, für die Bolton Wanderers. Und war vor seinem Wechsel zurück nach Deutschland zu Hannover 96. Also ich hege große Sympathien für Freddy Bobic und ich muss sagen, dass ich nach wie vor finde, dass er und Bruno Labbadia unter den damaligen Umständen lange Zeit eine wirklich sehr, sehr gute Arbeit beim VfB gemacht haben. Die haben den VfB konsolidiert, die haben den VfB im Mittelfeld der Tabelle etabliert. Da waren wir davor weg und so erfolgreich wie unter den beiden waren wir lange nicht. Ich halte beide für massivst unterschätzt und für oft unnötig gehatet. Ich finde, Bobic hat bei Frankfurt eine gute Arbeit gemacht. Mit Sicherheit auch mit Hilfe seines Scouting-Teams, ohne Frage. Ich denke aber auch, dass er schon absoluter Karrieretyp ist, der auch alles dran setzen wird, dass die Hertha in der ersten Bundesliga bleibt. Ich glaube nicht, dass intern die Gespräche so harmonisch verlaufen, wie sie nach außen geführt werden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass Korkut, sollte er die nächsten zwei Spiele keinen Dreier holen, nochmal fliegt und man nochmal einen Feuerwehrmann installiert.
Markus Gisdol ist jetzt ohne Job.
Ja, ich glaube, ich glaube, das wird dann irgendein, ich weiß nicht, irgendein unverbrauchtes Gesicht oder so. Ich kann mir nicht vorstellen.
Denkst du, die können also, auch den Kromotzis-Weg gehen und einfach den U19-Trainer, also einen Trainer installieren, mit dem sie absteigen und auch in der zweiten Liga mit ihm halten? Oder könnte vielleicht Paul Dardai zurückkehren?
Das ist halt eine Sache. Also ich glaube, Paul Dardai als Rückkehrer wäre halt zum Teil, also ganz ehrlich, ich habe nicht verstanden, warum man Paul Dardai damals durch Taifun Korkut ersetzt hat. Ich meine, ich halte Paul Dardai mit Sicherheit nicht für einen großen Taktikfuchs und auch keinen Typ, der eine Mannschaft spielerisch entwickeln kann. Aber das ist auf jeden Fall einer, der Spielern Feuer unterm Arsch macht. Und ich glaube, mit Paul Dardai würden die etwas besser dastehen. Aber liegt auch daran, dass ich von Taifun Korkut wirklich nicht halte. Ich finde, der ist taktisch so variabel wie eine 4 Tage alte Brezel, die irgendwo am Straßenrand liegt.
Gut ausgedrückt.
Ja, also ich, ob die jetzt wirklich in die zweite Liga und da dann den Trainer halten würden, der mit abgestiegen ist, glaube ich nicht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die für die restlichen Spiele so einen jungen Unverbrauchten irgendwie ranlassen und wenn er es nicht packt, dass man nächste Saison dann eher nochmal einen erfahreneren holt, so wie ich Bobic auch einschätze.
Ja. Denkst du, könntest du dir vorstellen, dass die Hertha dann, dass Lars Windhorst dann weiter investiert und dann einfach sagt, ich habe keinen Bock mehr und sich zurückzieht?
Ja gut, also soweit ich das weiß, wobei ich da jetzt echt nicht tief drin bin, hat Lars Windhorst ja diese 375 Millionen, das ist so viel Geld, ne? Schon gegeben und so wie ich Bobic verstanden habe, ist die Kohle halt auch weg.
Ja, das.
Ich weiß nicht, ob es da ein Agreement gibt, dass er jede Saison was gibt. Da habe ich tatsächlich keine Ahnung. Das heißt, also wenn es nicht so ist, dann könnte Lars Windhorst ja einfach sagen, hey, ihr habt ja gewisse Werte in Spielern. Guckt einfach mal, wie ihr klarkommt. Ich gebe jetzt kein Geld mehr. Wäre aber natürlich doof, weil dann bekommst du halt von deiner Kohle nichts zurück. Und Lars Windhorst will ja mit der Hertha eigentlich Geld verdienen.
Ja.
Heißt, ich denke, der würde nächste Saison eher nochmal so, ja, weiß nicht, vielleicht nochmal 25 Millionen reinbuttern, weil das müsste ja auch locker reichen, wenn du dazu noch ein paar Spieler verkaufst, um auf, also eine konkurrenzfähige Mannschaft in der zweiten Bundesliga, die um Aufstieg mitspielt, aufzustellen. Ja. Das ist ja mehr als genug Geld eigentlich. Ist halt nur die Frage, ob der Bobic das kann. Das hat er noch nie gemacht. Hat auch noch nie eine Mannschaft zusammenstellen müssen, die irgendwie jedes Spiel gewinnen muss. Und als VfBler weiß man, wie schwer das in der zweiten Bundesliga sein kann.
Mhm. Ja, da hast du recht. Ich habe jetzt noch mal kurz bei dem Trainerstab angeguckt, bei Hertha. Der Trainer der zweiten ist tatsächlich Antikovic. Der war, glaube ich, auch schon Trainer bei Hertha. Könntest du dir vorstellen, dass sie den einfach befördern und dann ihn einfach sagen, auf gut Glück, so mach du mal?
Ja gut, ich weiß jetzt natürlich nicht, wie Antikovic bei der zweiten von Hertha arbeitet. Also ich weiß auch gerade gar nicht, wie die zweite von
Hertha. Ich auch nicht. Und ehrlich gesagt, ist das jetzt auch
da steht.
Ich glaube, die sind.
Aber,
die sind auf Platz 12. In der Regionalliga Nordost.
Ja, ist jetzt nicht ganz schlecht, ja. Ich glaube, er hat schon mal irgendwie interimsmäßig was gemacht oder war Co-Trainer oder so. Ja. Keine Ahnung. Also wäre natürlich, also ich meine, Antikovic war ja auch Spieler bei der Hertha. Das ist natürlich schon jemand, der auch da in der Region irgendwie schon so ein bisschen verankert ist. Klar, why not? Also wäre natürlich eine Möglichkeit, weil wie gesagt, Pal Dardai kann ich mir auf keinen Fall vorstellen, weil das wäre, wenn die Hertha dann absteigt, dann weiß ich halt auch nicht, ob Bobic sich halten könnte, weil das wäre so ein Eingeständnis von, ich habe mich geirrt und habe keinen Plan. Dann schwächst du dich selbst ja auch so krass.
Ja.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, gut. Werden wir dann sehen, wie es bei der Hertha läuft. Kommen wir nun zum. Eigentlich wollte ich das als Hauptpunkt machen, aber wir sind jetzt schon bei 50 Minuten. Das heißt, wir werden es, glaube ich, ein bisschen kurz fassen. Bei unserem VfB. Und ich sag mal so, jeder, der letzte Folge gehört hat, kann das, was ich gesagt habe, 1:1 wiederholen. Dass die Mannschaft Blut geleckt hat durch den bitteren Punktverlust und dass die Mannschaft jetzt erst recht wieder zurückkommt. Das ist eigentlich das Gleiche, könnte ich jetzt wieder sagen über die Leistung. Was jetzt schon wieder bitter ist, wenn man jetzt schaut, zwischen den Spielen von Bochum bis Ende des Spiels gegen Hoffenheim sind 5 Stammspieler verletzungsbedingt ausgefallen. Silas, Saison aus, Sosa ist vor dem Spiel, hat sich verletzt. Da musste der VfB dreimal gegen die TSG Hoffenheim. Sie haben übrigens verloren, 2-1, für die, die es nicht wissen, Spoiler, Alarm, verloren. Trotz Führung mal wieder. Und ja, sie mussten dreimal verletzungsbedingt wechseln. Das ist auch so bitter und es zieht sich wie so ein roter Faden durch die Saison. Führig ist auf jeden Fall, glaube ich, erstmal raus. Nein, Stenzel ist auf jeden Fall raus. Ich glaube, Mangala und Führig sind mindestens fraglich für das Spiel nächste Woche gegen Gladbach. Und ja, das zieht sich wie so ein roter Faden beim VfB. Steffen, du bist ja Physio. Wahrscheinlich hast du die Frage öfters gehört. Ist das jetzt ein blöder Zufall bei den Verletzungen beim VfB oder denkst du, da ist irgendwas im Training faul oder in der Vorbereitung oder in der Athletikabteilung faul?
Also das Ding ist, normalerweise, wenn du dir unsere Verletzungstage anguckst, da sind wir in der Bundesliga auf Platz 2 hinter Borussia Dortmund. Und Borussia Dortmund und der VfB Stuttgart ziehen da einsame Kreise am Himmel der Invaliden.
Aber Dortmund ist doch auf Platz 2. Wieso ist der VfB nicht auf Platz 2 in der Bundesliga?
Weil beim VfB deutlich mehr Schlüsselspieler ausfallen. Und natürlich, wenn du dir das anguckst, dann müsstest du Rückschlüsse darauf ziehen, dass das Training entweder falsch gesteuert ist, das Athletiktraining scheiße ist, die Spieler sich unprofessionell verhalten. Aber wenn du dir dann die Verletzungen im Detail anguckst, dann siehst du, dass die Verletzungen allesamt so unterschiedlich sind, dass du keine richtigen Rückschlüsse darauf ziehen kannst. Also nichts wäre mir lieber, wenn du dafür einen Sündenbock finden könntest.
Ja.
Wenn du einfach sagen könntest, hier gab es ja auch diese Saison schon das Gebrudel, Oliver Bartlett, unser Athletiktrainer, sei schuld.
Ja.
Aber ich muss dazu sagen, ich bin nicht einfach Physiotherapeut, ich bin Sportphysiotherapeut. Ich bin aktueller leitender Physiotherapeut beim Württembergischen Tennisbund. Ich arbeite mit Profisportlern seit Jahren Tag ein, Tag aus. Ich habe schon verschiedenste Fußballvereine auf verschiedensten Niveaus begleitet, durch Sommertrainingslager, aber auch über die Saison hinweg, habe Athletiktraining gemacht, habe die physiotherapeutische Betreuung gemacht. Also ich glaube schon, dass ich weiß, wovon ich rede, und meine ganz professionelle Meinung ist, du kannst nicht darauf zurückschließen, dass im Training irgendwas faul ist. Das wäre mir wirklich lieb, wenn ich da jetzt klug scheißen könnte und den Finger heben könnte und sagen könnte, ja, hättet ihr mal mich geholt. Aber so ist es nicht. Kannst du einfach nicht machen, weil dass Spieler bei einem Zweikampf sich verletzen, also zum Beispiel diese zwei Schulterproblematiken unserer zwei Stammspieler, die wir hatten, Sascha Kalajdzic und Silas, da gibt es keinen Zusammenhang, und es waren beide Situationen, wenn du jeweils die Situation 1000 Mal wiederholen lässt, garantiere ich dir, dass mindestens 998 Mal was anderes bei rauskommt. Und man hat einfach ein bisschen die Scheiße am Fuß. Die Spieler sind natürlich zum Teil auch nicht ganz fit, wenn sie wieder auf den Platz kommen. Ja. Silas war noch nicht wieder bei 100%. Das kann ein Grund gewesen sein. Sascha war damals ja auch, ich glaube, der kam.
Der kam, glaube ich, für 2 Minuten rein und hat sich sofort verletzt.
Genau, richtig, ja. Kam frisch von Covid oder so. Also der war auch nicht zu 100% fit. Hatte ja auch keinen richtigen Sommerurlaub, glaube ich. Das kann auch mit reinspielen. Aber am Ende sind es ganz viele verschiedene Sachen, die einfach dazu führen, dass beim VfB viele, viele Spieler ständig wieder ausfallen. Und mein Gefühl ist wirklich, ich weiß nicht, was man gemacht hat, aber falls es einen Fußballgott gibt, dann will der diese Saison den VfB mal so richtig abfacken.
Falls es einen Fußballgott gibt, der ist KSC-Fan diese Saison. Also, anders kann ich mir das nicht erklären. Und du hast recht, das Ding ist, das ist ja nicht wie bei FIFA, so Plug and Play. Also du hast einen verletzten Spieler, und sobald er wieder kommt, tust du ihn wieder in die Elf rein und dann spielt er wie vorher. Nein, der muss sich natürlich vorbereiten, empfiehlt wichtige Zusammenarbeit mit seinem Team, Wichtige Vorbereitung, Training, Spielpraxis. Spielpraxis ist sehr wichtig. Und ich glaube, der VfB ist in seiner besten Elf, also wirklich die Top-11-Spiele auf jeder Position. Ich glaube, es gab ein Spiel, wo das der Fall war. Sonst, und ich weiß nicht mehr welches, war glaube ich im Dezember. Ich glaube, das war sogar gegen Wolfsburg so, wo wir halbwegs einen fitten Kader hatten. Und auch der letzte Sieg war ironischerweise. Und dann ist irgendwie alles den Bach runtergegangen. Und das hat sich ja schon am ersten Spieltag angedeutet, so mit der Verletzung von von Musanko. Da ist er 5 Minuten drin, macht einen Riesensprint und verletzt sich dann richtig blöd am Knie. Mhm. Und es ist halt ärgerlich. Und es ist mittlerweile nicht so, dass die Fans der anderen Vereine irgendwie, keine Ahnung, Hass und Themen über den VfB ziehen, sondern ich höre alles nur so, boah, Mann, ihr tut uns so leid, Alter. Schon wieder verletzt. Und ich hasse das. Weil ich will kein Mitleid. Ich will, dass die sagen, wir hassen den VfB, weil er so gut spielt. Oder wir lieben den VfB, weil er so gut spielt. Aber ich will kein Mitleid haben. Ich will nicht schon das dritte Mal in meinem VfB-Dasein absteigen. Und nicht so bitter, weil das wäre mit der von allen drei Abstiegen der bitterste. Der erste hat sich angedeutet jahrelang. Der zweite war ein Einbruch im Korkut halt. Aber wenn wir jetzt nochmal absteigen, dann ist es nicht, weil wir schlechte Spiele haben, weil wir ein schlechtes Management haben, weil wir keinen schlechten Trainer haben, sondern weil wir einfach keine gescheite Elf bekommen. Das Einzige, was man sagen kann, sind die Corona-Ausfälle, dass sie beim VfB schon so oft sind, dass man sagen kann, dass da das Hygienekonzept einfach nicht funktioniert. Aber selbst ohne Corona-Fälle ist es trotzdem wahrscheinlich noch mehr, deutlich mehr als der Drittplatzierte jetzt auf der verletzten Liste. Und es ist einfach frustrierend zu sehen, weil das sind so viele sympathische Spieler. Ich meine, ich habe es ja schon mal gesagt, Silas, ich wünsche ihm ein Happy End für diese Saison. Er hat seine letzten 12 Monate waren schrecklich und verletzungsgeplagt, jetzt schon wieder 3 Spiele gemacht, wieder verletzt raus. Und ich wünsche dem Jungen ein Happy End für diese Saison. Wenn nicht dann für den VfB, dann wenigstens für Silas. Und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin ausgebrannt mittlerweile. Nächste Woche dann gegen Gladbach und das muss man gewinnen. Also, ich werde auch im Stadion sein. Also, Chris an die Stadiongänger. Wirst du auch im Stadion sein, Steffen?
Wahrscheinlich nicht. Leider. Schade. Das wird es bei mir nicht reichen. Ich guck mal, vielleicht schaffe ich es ja für vor dem Spiel wieder. Zwar ohne Mikro, weil ich keine Aufnahme für nächste Woche schon plane, aber weil ich ja auch vor den Spielen während der letzten Aufnahmen immer vor den Heimspielen immer mit dem Mikrofon ums Stadion rumgetuckert bin und da Stimmen gesammelt habe. Aber wahrscheinlich wird es mir nicht reichen. Aber denkst du nicht auch, dass also ich muss ja sagen, klar, Verletztenpech, Covid hin oder her, aber ich finde schon auch, dass man in der Saison zu lange geschlafen hat und dass man irgendwie zu lange gedacht hat, na, wird schon alles. Und also was ich auf jeden Fall finde, ist, dass man sich nach der Saison müssen sich alle hinsetzen und müssen alle, egal wer das im Verein ist, egal welcher Spieler, egal ob der Trainer, Sportdirektor, Präsident, egal wer, müssen sich alle hinsetzen und sich echt mal ganz eingängig hinterfragen, ob alle Handlungen wirklich so gut waren. Und dann müssen alle auch, also ich will auch gerne, dass alle weitermachen, aber dann müssen alle echt aus ihren Fehlern auch lernen, weil ich sehe beim VfB Stuttgart schon auch viele Fehler, die gemacht worden sind. Klar, jetzt kannst du immer sagen, hindsight 2020, ja, also im Nachhinein ist es immer leicht gesagt. Aber die Sachen, die man sehen kann, die hätten Leute, die dafür bezahlt werden, schon von vornherein sehen können und wahrscheinlich auch sehen müssen. Ich möchte da den Fahir-Transfer ansprechen. Also die Sturmsituation bei uns war von Mislintat schlecht gelöst, das kann man nicht anders sagen. Ich muss sagen, dass Matarazzos Ingame-Coaching nicht der Hit ist, da muss er besser werden. generell muss im sportlichen Bereich, glaube ich, die Einstellung besser durchgebracht werden, dass das ein Job ist und nicht nur eine Wohlfühloase für Hochtalentierte, um sich zu entwickeln, sondern dass du auch ein Mindestmaß an Professionalität und an Ehrgeiz und Einsatz mitbringen musst. Und das hat mir tatsächlich in manchen Teilen der Saison gefehlt. Ich hatte manchmal echt das Gefühl, da wird halt Hauptsache schön gespielt, ohne dass man mal wirklich, wirklich, wirklich gewinnen will. Und jetzt, die letzten Spiele, geht halt allen der Arsch auf Grundeis. Und dann verlierst du halt auch so ein Kackspiel wie gegen Hoffenheim, dass du einfach letzte Saison locker nach Hause gespielt hättest. Und das ist nur, weil du halt schon den Kackstreifen in der Hose hast, weil du auf die Uhr guckst, du führst 1-0 und es sind aber nur noch 10 Minuten zu spielen. Und dann geht halt das Kopfkino bei den Spielern los. Und das ist, weil man das einfach in der Hinrunde und auch vor allem nach Beginn der Rückrunde verpasst hat, sich einfach, also wirklich diesen Abstiegskampf direkt anzunehmen. Und ich sehe jetzt noch Spieler, bei denen ich echt stark zweifle, ob die das wirklich kapiert haben, was das für den VfB Stuttgart bedeutet, wenn er ein drittes Mal in so kurzer Zeit absteigt.
Ja, und da wurden ja auch schon die ein oder andere Spieler schon suspendiert oder in die zweite Mannschaft geschickt. Deswegen, ich habe doch so ein paar Kandidaten im Auge, die das Ganze nicht juckt.
Also,
Ich.
wobei, ich meine, wenn du jetzt auf TBD anspielst, ich meine, klar ist das
Nee, nee,
nicht cool.
TBD war ja, weil er irgendwie zu spät zum Training war.
Genau, also ich meine, geht auch nicht. Aber ich sehe auch Spieler, also um jetzt mal einen rauszupicken, ja, den ich letzte Saison über den Klee gelobt habe, auch in anderen Podcasts, wo ich zu Gast war, wenn ich gefragt worden bin, wer ist denn deine Überraschung diese Saison? Da ist bei mir immer der Name Förster gefallen. Und ich war vor der Saison der festen Überzeugung, dass wenn die Mannschaft Kacke spielt, spielt einer nicht Kacke und es wird der Pippo Förster sein, weil der gepeilt hat, dass sein Talent nicht für die erste Bundesliga reicht, der aber auch gepeilt hat, dass er über die Laufarbeit und über die Konzentration kommen muss. Und was Förster aber diese Saison zeigt, ist, also er ist nicht fit. Ja, gefühlt spielt er permanent mit 5, 6 Kilo Übergewicht. Und er wirkt auch nicht so, als würde er wirklich 100% reinhauen. Und bei einem Spieler wie Förster muss man dann halt sagen, wenn der nicht wirklich permanent an seine Grenze geht, dann reicht es bei ihm einfach für die Bundesliga nicht. Aber er ist ein Spieler, also ich bin mir ganz sicher, dass die Nichtverlängerung mit Castro auch mit Philipp Förster zu tun hatte. Weil Förster ihm in der Rückrunde den Rang abgelaufen hat und tatsächlich eigentlich den besseren Box-to-Box-Spieler gemacht hat. Hätte es diese Entwicklung nicht gegeben, weiß ich nicht, ob Mislintat das Risiko eingegangen wäre. Er wusste ja auch, dass das keine populäre Entscheidung sein wird, Gonzalo Castro gehen zu lassen. Aber was ich diese Saison von Förster, also nur stellvertretend für einige andere Spieler auch gesehen habe, enttäuscht mich massiv und ist, glaube ich, schon sinnbildlich für einen gewissen Geist im Team, dass einige zumindest mal viel zu lange nicht kapiert haben, dass der VfB, wenn er nicht permanent an seine Grenzen geht, das, was Matarazzo immer wieder nennt, dann reicht es einfach nicht für die Bundesliga. Und ich glaube, da haben sich viele blenden lassen. Auch unsere Overperformer letzte Saison. Da zeige ich jetzt mal den Finger einfach auf Sascha Kalajdzic. Auch der muss checken, dass er so sehr auch ein Einhorn im Fußball sein mag. Wenn er nicht 100% gibt, dann ist er nichts für eine Top-5-Mannschaft in der Premier League. Dann kann er halt zu Leeds United wechseln, ja, und da kann er sich halt fragen, ob er da Bock drauf hat. Vor allem jetzt, wo die einen der besten Trainer der Welt entlassen haben. Genauso bei, ich meine, gut, bei Silas, den kannst du ja rausnehmen, weil der fehlt ja schon die ganze
Ja,
Saison.
aber das kannst du auch danach über Sascha sagen, weil der kam auch gerade erst von der Verletzung so zurück. Der muss sich auch einarbeiten, hat jetzt auch gegen Hoffenheim das Tor vorbereitet.
Ja, ich denke, ich habe bei Sascha halt das Gefühl, wie bei einigen anderen auch, dass das schon ein bisschen vor der Saison schon das Selbstverständnis da war, dass man ja fast schon ein bisschen über den VfB rausgewachsen ist.
Ja, aber ich
Und
denke schon, dass wenn der das Jahr über gespielt hätte, zusammen mit Sosa, also dass es schon Potenzial hat. Ich meine, Sosa schlägt ja immer noch Flanken, die sind halt nicht gut, weil da niemand ist, der sie, weil da kein Zielspieler ist. Weil du hast danach etwas vorne, dann, wenn es nicht Sascha ist, hast du Hamadi, der bei aller Sympathie ein mittelmäßiger Zweitligakicker ist. Du hast einen Marmoush, der eher der durch die Schnelligkeit kommt, dann Tabidi ebenfalls. Und jetzt auch durch Thomas, der jetzt auch nicht der Fels in der Brandung ist. Also ich denke, hätte Sascha nicht so lange gefehlt, hätten wir vielleicht das ein oder andere Pünktchen mehr geholt.
also das ein oder andere Pünktchen mag sein, aber da sind wir ja noch weit weg von dem, wie es letzte Saison lief. Und ich denke mir einfach, auch bei einem, es kann natürlich auch sein, dass ich da jetzt viel die äußere Wahrnehmung auch mit auf das Team projiziere, aber wenn ich so Sachen höre wie zum Beispiel, dass ein Dinos Mavropanos bei Dortmund heiß gehandelt wird, ganz ehrlich, da muss ich halt mal laut lachen. Weil es hat einen Grund, warum Dinos Mavropanos bei VfB Stuttgart spielt, nicht bei Borussia Dortmund. Der Typ ist hoch veranlagt, ja. Ohne Frage. Es ist einer der geilsten Innenverteidiger, die wir in den letzten Jahren beim VfB gehabt haben. Und er hat das Zeug zu einem absoluten Top-Verteidiger. Aber der ist halt unkonstant wie die Sau und hat ein zum Teil katastrophales Aufbauspiel und ist manchmal in den entscheidenden Momenten oder andersrum, ist zu oft in den entscheidenden Momenten nicht zu 100% klar im Kopf. Ja, ist dann halt übermotiviert oder trifft die falsche Entscheidung. Deswegen spielt er noch beim VfB. Und deswegen wird er auch nächste Saison beim VfB spielen. Und bei Sascha Kalajdzic muss ich halt auch sagen, also ich finde jetzt, das letzte Spiel war besser, aber da hatte ich schon auch das Gefühl, dass das Selbstverständnis nicht da war, dass man diese Saison wieder gegen den Abstieg kämpfen muss. Und ich glaube, das war bei vielen schon so im Kopf drin. Da hat man zwar gesagt, ja klar, es kann nur um den Klassenerhalt gehen, aber ich glaube, im Kopf war so drin, halt die 10 Teams da, die scheiße sind, die spielen wir schon her. Ja, und dann kommt natürlich noch Verletzten-Misere dazu. Dann hast du halt Spieler wie Tongi Koulibaly, die glaube ich, mental mit dem Druck, ständig performen zu müssen, auch nicht klarkommen. Ja, das bestes Beispiel, Teto Klimowitz. Ja, und ich glaube, dass es schon, also was ich nur damit sagen will, ist, dass jeder Einzelne sich nach der Saison hinterfragen muss. Also wirklich jeder, und dass keiner meinen braucht, dass er mit dem Tabellenplatz nichts zu tun hat. Und da nehme ich tatsächlich gar niemand aus. Ja. Weil du gewinnst als Team, du verlierst als Team. Und wenn du als Team die Bundesliga so auf Platz 17 abschließt, dann ist irgendwas richtig scheiße gelaufen. Das kannst du nicht immer nur aufs Pech oder auf Verletzungen schieben.
Ja, das so ein Stück weit recht. Aber ich denke schon, dass du die Verletzungen da dass du schon rausnehmen kannst. Also ich bin mir sicher, hätten wir den Kader 100% fit, würden wir nie mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Ich sage das jetzt mal so ganz arrogant. Nur dass die zweite, dritte Reihe Spieler, die vielleicht noch nicht so weit ist, ständig zu performen, zum Beispiel Tanks Koulibaly, der Typ ist halt 21, das ist halt auch nicht gerade der Älteste, dass der halt, dass der jetzt auf einmal Stamm spielen muss und Silas ersetzen muss, der schon ziemlich gehypt ist und schon ziemlich stark ist auf der Seite. Und darum Dings, Führich, der kommt, der verletzt er sich erstmal schwer, auch an der Schulter war das, glaube ich, oder Arm gebrochen war das oder so. Der auch mit der Nicolas Gonzalez so ein Stück weit ersetzen soll, spielt nicht gut, verletzt sich, spielt dann auch eher. Kommt erst jetzt so gefühlt in die Pötten. Florian Müller, dem wird ja auch oft rumgenörgelt. Der ist halt kein Kobel, ist der Kritikpunkt. Aber Ich denke, ich hoffe, ich weiß nicht, warum VfB-Fans denken, dass Kobel gegangen wurde. Ich glaube nicht, dass der hätte bleiben wollen, wenn Dortmund nee. Anklopft.
Definitiv. Das ist ja auch nachvollziehbar.
Ja, also dann,
wie oft hast du als Torhüter die Chance, zu einem Champions League-Verein zu wechseln? Ja. Zumal ja, also nachdem wie es aussah, hat Kobel ja von vornherein das Versprechen bekommen, als Nummer 1 zu starten.
Mhm.
Und ja. Da wäre ja, muss man ja sagen, ja, da wäre er ja dumm gewesen, wenn er geblieben wäre.
Ja,
wäre natürlich geil gewesen, ja, aber so läuft es halt nicht und ich finde das nachvollziehbar.
Und auch diesen Wunsch hier, so, ja, bleibt doch so lange wie der Gomez, so wie früher, so, und wird dann die Krone des Teams. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Wir sind Sprungbrettverein erstmal. Und da werden wir, ich denke, ich bin deswegen nicht so sehr emotional in Spielern drin, außer jetzt bei Silas, aber ich wünsche ihm das Allerbeste, außer Wechsel zu Leipzig. Aber, also ich glaube, das muss man auch mit so einem Auge sehen.
Ohne Frage, dann musst du dich halt hinterfragen, ja. Warum schafft's, also ich meine, dass wir die Seuche am Fuß haben, das hast du ja schon früh in der Saison gesehen.
Ja.
Und du wusstest von vornherein, dass mit Sascha dein Turm im Sturm ausfällt. Du wusstest auch relativ früh, dass Sven Mislintat in Abstimmung mit dem Trainer, schätze ich mal, auch mit Marmoush jemanden als Ersatz holt, der eher jemand ist, der um den Strafraum herum agiert. Da musst du dich dann halt natürlich fragen, warum du scheinbar dein Spielsystem immer noch so belässt, wie es ausgerichtet war, als du halt deine absoluten Waffen hattest, wie die Geschwindigkeit von Silas oder die Flanken Bonner auf Sascha. Und für mich haben wir halt auch in der Saison zu oft darauf gehofft, dass die Rückkehrer wieder ihre Leistung finden und dann läuft schon alles.
Mhm.
Das ist, finde ich, schon auch, ja, ich weiß nicht, ich denke mir halt, man hätte mit Sicherheit irgendeine Art von System finden können, was uns mehr Stabilität auch mit vermeintlich schlechteren Spielern gebracht hätte. Vielleicht früher zur Viererkette zu kommen.
Ja, also
früher Karasor wieder mit reinzunehmen.
Mhm. Genau.
Alles gute Entscheidungen, die halt einfach zu spät getroffen worden sind. Und jetzt ist es halt wirklich so, wie ich vorhin gesagt habe, jetzt hast du halt diesen krassen Druck, du musst gewinnen. Und das kann dich halt auch brutal lähmen.
Ja, hast du recht. Wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Wir sind ziemlich tief. Also 1,20 normalerweise. Nehmen wir mal eine Stunde auf. lass es mich umbringen, aber egal. Grüße gehen raus nach Ilzhofen. ich glaube, lass uns dich planen, so oder so mal ein VfB-Special. Wenn du willst, bist du noch eingeladen, aber das klären wir dann.
Das hast du jetzt aber on air gesagt, ne?
Also. Ja. Also, ich setze mich jetzt mal ein bisschen selber unter Druck. ja. Kommen wir jetzt mal zum Kummerkasten, genau. Da. Auch ganz schnell die Fragen durchgehen. Ich muss sie nochmal kurz aufmachen, weil wir hatten gerade eine neue Frage reinbekommen. Es sind diesmal 7 Fragen. 8 Fragen tatsächlich. Fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Thema Pizza Hawaii. Körperverletzung oder lecker?
Jetzt an mich, oder?
Ja.
Okay, habe ich schon mal bei mir im Podcast beantwortet. Ist für mich die größte kulinarische Errungenschaft in der westlichen Hemisphäre.
Danke. Genau. Team Ananas. Ich liebe es. Ich liebe es sehr. Cancelt mich ruhig, Twitter, Hashtag Cancel Andy, aber Pizza war jetzt geil. Dieses ja. Süße und das Salzige funktionieren einfach so schön perfekt. Miteinander.
Perfekt, ja.
Ja. Gut, können wir bei Olli, der hat gleich 3 Fragen gestellt. Nein, 2 Fragen. Einmal hat er sich entschuldigt für seine Abwesenheit, kein Problem. Wer steigt eher ab, Hertha oder der VfB? Was sagst du?
Hertha.
Ich auch, tatsächlich. Weil wir haben den besseren Trainer. Ohne das jetzt auch ganz zu meinen, aber...
Nö, ist so.
Ja, jeder Trainer ist gerade besser. Darauf folgend fragt Olli, sollte man Korkut rausschmeißen? Ich würde sagen, aus Berliner Sicht ja, aus VfB-Sicht nein, oder aus Abstiegskampfsicht anderer Teams nein, die sollten ruhig lebenslang Vertrag dort haben. Was sagst du, sollte Hertha Korkut langsam rausschmeißen oder gibst du dem noch eine Chance?
Aus VfB-Sicht freue ich mich über jeden Spieltag, wo Korkut noch an der Seitenlinie steht bei Berlin, aber aus Berliner Sicht wäre es unvernünftig, da wirklich auf eine Jobgarantie zu pochen, weil man unter Korkut nicht den Hauch einer Weiterentwicklung gesehen hat. Nicht mal, also im ersten Spiel hast du vielleicht noch sagen können, okay, die Berliner stehen jetzt defensiver, aber die stehen einfach auch tiefer als vorher. Tiefer als unter Dardai, was echt schon schwierig ist. Aber da ging ja nichts vorwärts. Also Korkut, wenn die noch alle Latten am Zaun haben, dann muss Korkut weg.
Wie hat uns Hertha damals in der zweiten Halbzeit so an die Wand gespielt, als wir dann das 2-0 auf
Weil
gespielt
genau
haben?
das war, ja. Das ist einfach nur eine Einstellungssache gewesen. Da haben wir früh, die Hertha war ja früh tot und dann kam einfach nur erst die Arroganz, von wegen, das spielen wir jetzt locker zu Ende. Und dann auf einmal das Pipi in der Hose, weil man gesehen hat, oh, fuck, die können ja doch Tore schießen.
Ja. Stimmt. Das hätten wir auch gewinnen müssen. Also.
Unbedingt. Das ist das Spiel, was mich am meisten ärgert.
Ja. Dessen
Weil
gegen Bochum hätten wir
so platt
gewinnen.
war lange kein Gegner, gegen den wir gespielt haben. Die waren nach 20 Minuten, waren die
Sogar Förster hat ein Tor
weg.
geschossen, weiß
Ja.
ich noch. Gerade. Gut, nächste Frage. Elias 1893 fragt: Ich hatte in keinem der letzten beiden Abstiegen wenig Hoffnung wie aktuell. Habt ihr noch Hoffnung in den VfB? Ja, tatsächlich. Ich bin auch ein sehr optimistischer Mensch. Für mich ist es immer, solange der VfB nicht abgestiegen ist, sind sie nicht abgestiegen. Also, ich denke, dass der VfB das noch schafft. Was sagst du, Steffen? Deine Prognose.
Absolut. Meine Prognose ist, dass wir das noch packen, weil andere Teams, weil es dort chaotischer zugeht und weil man gesehen hat, dass man die richtigen Schlüsse gezogen hat aus der Rückrunde vor allem, aber auch aus den schlechten Teilen der Hinrunde. Und ja, wir packen das. Sascha bleibt jetzt fit, hält seinen Moschkopf oft genug in die Flanken von Borna rein und dann holen wir uns noch ein paar Punkte und dann reicht das am Ende, um auf Platz 15 zu stehen.
Okay. Gut. Ich gehe damit. Dann Rob 1893 fragt, rutscht Bielefeld auch noch mehr mit hinten rein in den Abstiegskampf? Und sind Bochum und Wolfsburg aus eurer Sicht über den Berg? Zu Bielefeld hat mir, glaube ich, alles schon gesagt, dass Bielefeld eigentlich nur einen Sieg davon entfernt ist, für ein weiteres Jahr Bundesliga zu planen. Bochum finde ich schon. Bochum ist auch eine gute Mannschaft mittlerweile. Die sind verdient da auf Platz 11, glaube ich, war das. Auch wenn sie nur einen Punkt über die Wolfsburg sind, aber es sind so zwei unterschiedliche Welten. Während Wolfsburg halt komplett abstürzt. Also würde ich sagen, dass Wolfsburg nicht sicher ist, aber Bochum schon. Was sagst du?
Bochum, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf tatsächlich, wie deren letzte Serie war, aber Bochum wirkt auf mich auch relativ stabil. Ist
Also.
aber eine Mannschaft, die ich qualitativ tatsächlich noch am ehesten unten reinrutschen sehe. Aber dafür sind die fast schon zu weit oben. Wie du sagst, auch da ein Sieg, wenn die jetzt zum Beispiel, ich glaube, die spielen als nächstes gegen Fürth.
Freiburg, ah ne, ja, Fürth gegen Freiburg spielt Pokal.
Wenn die gegen Fürth gewinnen, dann haben die was 33 Punkte oder so. Ich glaube, 35 reichen diese Saison.
Ja.
Und deswegen glaube ich, kann mir zwar vorstellen, dass die jetzt zum Beispiel auch gegen Fürth gewinnen und dann nur noch ein Unentschieden hinbekommen, aber ich glaube, die rutschen trotzdem maximal in die Relegation noch ab. Also, aber auch das ist echt unwahrscheinlich.
Ja, aber die haben schon ein hartes Programm. Also Freiburg. Ah ne, ja. Freiburg ist Pokal. Wieso vergesse ich das immer? Ja, Fürth, dann Frankfurt, dann gegen Gladbach. Vielleicht mit einem Trainer dann. Dann gegen Hoffenheim, Leverkusen, dann gegen Freiburg, dann gegen Augsburg, dann gegen Dortmund, dann Bielefeld und dann Union Berlin. Also es ist noch sehr Happig, also ich denke schon, dass sie gerettet sind, dafür haben sie zu viele Punkte. Ich glaube auch, dass 35 reichen werden. Was bei uns einfach sind, 16 Punkte sind, die uns fehlen. Ja, wird auf jeden Fall noch sehr spannend. Aber ich denke, Bochum ist gerettet. Und ja, dann noch eine letzte Frage. Paul fragt, wie viele talentierte Stürmer verfehlen beim nächsten VfB-Spiel das Tor? Ich sage keiner, weil wir gewinnen 4-0. Was sagst du?
Ich sag keiner, weil unsere Stürmer zu keinen Chancen kommen und dafür unsere Innenverteidiger 3 Tore schießen. Und wir gewinnen das Spiel dann
3-1. Mavropanos Hattrick.
Beispiel, ja. Straflich lügen.
Ja. Vielleicht verschießen sie einen Elfmeter. Ich glaube, wir haben auch die letzten 3 Elfmeter verschossen, gefühlt. Oder?
Ich weiß nicht, also gefühlt haben wir seitdem ganz alles weg ist, keinen mehr getroffen.
Also ich glaube, Marmoush war der letzte gegen Wolfsburg, wo er den Rabona versucht hat. Und ja. Gut, dann glaube ich, war es das. Ich bedanke mich bei dir, Steffen. Ich hoffe, ich war ein guter Moderator für dich.
Ja, und, aber du warst sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Bitte, bitte. Du warst auf jeden Fall ein sehr guter Gast. Hoffen wir, dass wir uns nächstes Jahr auch mal wieder über den VfB unterhalten dürfen in der Bundesliga, im Podcast. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn dein Podcast wieder zurückkommt, weil ich habe da sehr gerne reingehört. Also folgt @Brudelei und hört den Podcast von ihm an, sonst komme ich in eure Träume und mache eure Träume kaputt. Genau. So, also, tschüss.
Tschüss.